Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und tantrischer Escort-Callboy. Und ich bin für euch da für die heiß-klebrigen Momente des Lebens. Und heute habe ich mir wieder eine Gästin hier eingeladen. Sie war schon mal da. Sie ist so charming, sie ist so hot und sie ist so fucking kompetent in ihrem Bereich. Jess Kugler. Hallo, liebe Jess.
Vielen lieben Dank, Sinan, für diese diese wahnsinnige Einleitung jedes Mal. Also das ist echt sehr, sehr schmeichelhaft und sehr, sehr schön, so eine positive Dusche am Sonntagabend jetzt noch zu erhalten. Aber ich musste gerade so schmunzeln, du bist ja Experte für alle, was hast du, heiß-klebrigen
Momente des Lebens.
Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe das eine Zeit lang immer wieder am Anfang gesagt und dann habe ich das vernachlässigt. Ich weiß nicht warum und jetzt dachte ich mir, jetzt fange ich wieder an damit, weil ich mag das.
Okay.
Jess, ich habe dich jetzt quasi nur aus meiner Perspektive vorgestellt, aber für jene, die vielleicht die letzte Folge mit dir verpasst haben, was machst du beruflich?
Also ich bin beruflich Paar- und Sexualtherapeutin mit einer Praxis jetzt in Köln-Ehrenfeld, spezialisiere mich auf Paarbeziehungen, also vor allem, also ich arbeite mit Einzelpersonen und Paaren, aber so mein Steckenpferd ist halt die Kommunikation innerhalb von Paarbeziehungen und ich helfe Paaren, durch Kommunikation wieder einfach in Verbindung miteinander zu treten. Bedeutet einfach Intimität wieder aufzubauen. Wir spezialisieren uns wirklich darauf, einfach wieder in intime Verbindung zu kommen und Nähe wieder herzustellen und Intimität einfach im Sinne von Sexualität auch, ne, weil das ja auch ganz häufig ein Thema ist zwischen Paaren, die auch schon etwas länger zusammen sind. Ja, und dann begleite ich Paare aber auch, die ihre Beziehung öffnen möchten. Also ich bin auch viel in der King- und Fetisch-Szene persönlich unterwegs und arbeite aber auch viel mit Menschen, die halt aus dieser Szene auch kommen und begleite dort die unterschiedlichsten, wie sagt man, Menschen aus den unterschiedlichsten Beziehungsformaten, Lebensweisen. Ja, das so zu mir.
Jetzt hast du da so ganz, ganz nebenbei gedroppt, dass du dich in der King- und Fetisch-Szene bewegst. Und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und sag mal, Jess, privat lebst du auch Sex-Positive-Lifestyle, richtig?
Total, absolut, total, ja. Also ich empfinde oder ich vertrete auch die Haltung, dass Sexualität nichts ist, was in Stein gemeißelt ist. Ja, und ich finde diesen Begriff Sex Positive einfach, den finde ich eigentlich schön, ja, und der gibt einem so eine Weite. Und ich habe irgendwann für mich halt auch einfach festgestellt, oder das war schon ganz früh, also ich war schon immer sehr experimentierfreudig und es war nie so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so und so und so. Also das ist jetzt, gibt jetzt nur diese eine Art und Weise, wie ich jetzt meinen Sex erleben möchte oder meine Intimität erleben möchte und habe mich dann schon sehr früh auf die Reise gemacht oder auf die Erkundungsreise, nicht einfach gerne, und habe einfach mal geguckt, was es alles so gibt. Und jetzt seit neuestem bin ich auch wieder ein bisschen mehr eingestiegen in die ganze BDSM-Szene und schaue mich dort halt so ein bisschen um, was mir vielleicht gefallen könnte und was nicht. Und auch aber einfach nur so zu gucken, was es alles wirklich einfach gibt. Also ich finde das unfassbar spannend und nicht alles muss einem gefallen, aber ich bin halt auch so ein Mensch, also ich finde immer, man muss mindestens einfach mal probiert haben oder so mal geguckt haben, um einfach mal zu gucken und sagen zu können, okay, das will ich nicht. Natürlich gibt es Sachen, die man schon von vornherein auch vielleicht ausschließen kann. Also bei mir ist es ganz rohe Gewalt und Brutalität. Also das kann ich von vornherein ausschließen, ist nicht so meins. Aber das gibt auch Menschen, die das dann nicht ausschließen wollen. Und für die ist es dann einfach eine Möglichkeit, das auch auszuprobieren. Ne? So, also ja, und von daher ist es halt so einfach, dass ich jetzt einen riesen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten und Optionen oder Variationen, sage ich mal, habe.
Einer der Gründe, wieso ich glaube, dass wir beide ja so geil harmonieren in jedem Gespräch, das wir führen, weil ich habe einen ähnlichen Approach zu Sexualität und meinem ganzen Leben. Und entsprechend auch eine Liste an Erfahrungen sammeln können, die, wenn ich den Teenage-Scenern oder den jungen Erwachsenen-Scenern ansprechen würde auf diese Themen, würde ich sagen, ey, niemals. Und dann kam es eben genauso, wie du sagtest, ich probiere es mal, mal sehen, ob es was ist für mich. Und es stellte sich heraus, dass ich eine sehr, 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 sehr kurze Liste an Dingen habe, wo ich sage, nope, das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber jetzt hatten wir ja schon mal das Vergnügen, hier im Podcast zu einem Thema zu plaudern, nämlich das Öffnen von Beziehungen und die Stolpersteine. Und am Ende der Episode, als schon die Aufnahme beendet war, sagte ich zu dir, ja, ich suche eigentlich noch eine, ob du nicht jemand kennst, der Erfahrung hat mit Cuckolding, weil ich weiß ja von deiner Expertise beruflich, aber ich wollte ja jemanden hier im Podcast zum Thema Cuckolding, der die persönlich Erfahrungen damit gemacht hat. Und dann droppst du einfach so, ja, kannst ja mich wieder einladen. Ich sage, was? Und da war für mich klar, nicht nur aufgrund deiner beruflichen Kompetenz, sondern auch deiner privaten Erfahrungen bist du eigentlich die perfekte Person für dieses Thema. Und ich sag's gleich, liebe Leute, Cuckolding wird vielleicht die einen oder anderen da draußen etwas aus der Bahn werfen. Manche von euch werden sich denken, was zur Hölle reden die denn da? Aber ich sage euch jetzt schon am Anfang der Folge, hört uns zu Ende zu. Cuckolding ist vielschichtiger, als man glaubt. Da stecken ganz andere Motive dahinter, als man teilweise vermuten würde. Und es gibt halt dieses popkulturelle Klischeebild oder dieses Szene geprägtes Klischeebild von Cuckolding, mit dem wir heute vielleicht ein bisschen aufräumen. Und wir sprechen auch über Cuck-Queens, denn das ist nicht nur ein rein männliches Phänomen. Dann übergebe ich jetzt den Ball an Jess. Wenn du jetzt, wir haben ja hier im Podcast-Clan unsere Zuhörerinnen sitzen. Ein paar haben sich ja schon das Thema eingelesen, vielleicht die ein oder andere gar nicht. In einfachsten Sätzen, was bedeutet Cuckolding?
Also Cuckolding ist eine Beziehung, also bezieht sich auf eine Beziehungskonstellation oder halt eine sexuelle Vorliebe, bei der ein Partner oder eine Partnerin also sexuelle Erregung oder Befriedigung daraus zieht, dass der andere Partner oder Partnerin Sex mit einer anderen Person hat und man halt da wirklich dann einfach zuschaut, ne, dabei ist. Und dass es gibt da halt unterschiedliche zentrale Aspekte auch, ne? Also zum Beispiel gibt es das Ganze, also das ganz Klassische, was man so kennt, ne, dass das jetzt derjenige mit im Raum ist, ne, und sich das Ganze dann einfach anschaut und dann vielleicht auch noch Instruktionen gibt, ne, mach mal härter, mach mal dies, mach mal jenes, ne, also so. Oder es gibt das halt auch andersrum, dass derjenige nicht mit dabei ist. Also so habe ich es halt auch erlebt, ne, und dass man denjenigen dann anruft, ne, und dass man dann halt entweder denjenigen so dran teilhaben lässt und dann einfach sagt, ja, guck mal oder hör mal zu, der fickt mich jetzt besser, als du das kannst und oh, da gibt es mir jetzt richtig gut und dann halt wirklich sehr plastisch mit demjenigen am Telefon ist, also auch so auf seine erniedrigende Art und Weise. Also das gibt es in unterschiedlicher Auslegung. Aber so das ganz einfach gesagt, also basic gesagt, Cuckolding ist, wenn jemand, der in einer Beziehung mit jemand ist, von jemand anders dann sexuell befriedigt wird, aber der Beziehungsmensch dann mit dabei ist und zuschaut quasi. So könnte man sich das jetzt ganz einfach, rudimentär einfach vorstellen. Na?
Jetzt wird vermutlich Otto-Normal-Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer da draußen, die damit noch nie Berührungspunkte haben, werden bei diesem einen Part mit den erniedrigenden Worten, werden gleich mal irgendwo Gänsehaut im Nacken bekommen. So, was, wieso sollte ich denn meinen Partner erniedrigen? Wieso sollte ich dem denn sagen, der fickt mich jetzt besser als du? Gewinnt der passive Part, der zusehende, zuhörende Part, daraus etwa mehr Erregung?
Naja, es ist ja wie in so einer Dom-Sub-Geschichte halt auch. Es geht um so ein Machtgefälle, ne? Also Erregung durch halt so ein Machtgefälle, ne? Und das ist halt für viele Beteiligte, spielt also diese Dynamik von Macht, Kontrolle und Demütigung eine wirklich sehr wichtige Rolle, ne? Und das ist halt etwas, wo dann extreme Erregung halt stattfindet, ne? Und der Cuckold, also der Partner oder die Partnerin oder in dem Sinne Cuckold, wir bleiben mal hier bei, wir reden von Cuckold, dann komme ich jetzt selber auch durcheinander,
Ja,
bleiben wir
wir
bei
bleiben bei
Cuckold,
Cuckold, aber wir meinen sowohl
beim
Mann,
männlichen.
wir bleiben jetzt
In
mal bei
dem Fall,
männlich,
sonst
aber
wenn
es
wir.
gilt für Frauen dann in Retrospektive genauso.
Genau. Und also der Kuckold, der Mann, kann dann halt aus dieser unterlegenen Position einfach halt Erregung ziehen, ne? Also einfach, weil er halt dann so gepolt ist, dass dieses Machtgefälle ihn einfach erregt. Ne?
Jetzt leben wir in einer Zeit, wo ganz viele wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, Arschlöcher da draußen sich ständig als irgendwelche Alphas bezeichnen. Sie Alpha hier, Alpha da und Alpha Coaches und Männer, die Betas und die Sigmas und bla fucking bla. Heißt das jetzt also, dass diese Männer, die sich da als Kacks hingeben und die sich so unterwerfen und da erniedrigt werden wollen, heißt das, dass das in irgendeiner Weise dann unterwürfige, schwache Beta-Männer sind?
Nee, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, ne? Also es hat, also, wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Es gibt so Cuckolds, die sich dann auch da hinsetzen und die dann denken, ja, boah, fick die Schlampe, ja. So, und das hat ja nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, ne? Das hat ja eher sowas mit tun, die sind ja dann eher in der Macht, ne? Weil sie ihre Frau von jemand anders ficken lassen, quasi. Ja, so. Aber die, die jetzt erniedrigt werden wollen in dem Szenario, das können, ist ja auch öfters mal so, dass das Männer sind, das sind wirklich gestandene Männer mitten am Tag und die einfach mal die Kontrolle abgeben wollen, ne? Und die einfach vielleicht man könnte da jetzt, wenn man da mit psychologischen Faktoren dran geht, könnte man sagen, okay, vielleicht haben die in der Kindheit irgendwann mal was erlebt, ja, in der Familie, wo die aufgewachsen sind, dass sie halt immer sehr klein gehalten worden, dass sie erniedrigt worden sind. Und das hat sich dann zum sexuellen King-Fetisch halt entwickelt, ne? Diese Erniedrigung immer wieder zu erleben durch welche Szenarien auch immer. So sagt man ja ganz oft auch im Subdom-Gefälle, ne? Also wenn Männer zu Domina gehen, ist es ja nicht nur der Aspekt des, ich lasse mich fallen, ich lasse geschehen, ich lasse machen, sondern es gibt ja auch wirklich diese wirklich also diese Spiele mit Demütigung, ne? Und wirklich Erniedrigung und all sowas. Und das kommt ja oft, ist das gelingt an solche Erfahrungen, die man aus der frühen Kindheit gemacht hat, ne? Und mitgenommen hat. Und das hat sich dann irgendwo mit einer sexuellen Erregung dann irgendwo gepaart, ja? Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand mit dem Teppichklopfer auf den Hintern geklopft wurde und dabei aber dann in der Kindheit irgendwann mal eine Erregung erlebt hat, dann verbindet sich das, ja? Sowas. Und so ähnlich kann das auch in solchen Fällen einfach sein. Und dann spielt sich das halt einfach wieder, ne? So, dann suchen die Menschen halt solche Szenarien aus, wo sie dann diese Erniedrigung oder dieses ähnliche Gefühl wieder erfahren, ne, so nach dem Motto, jetzt könnte ein kleiner Junge ja getadelt worden sein die ganze Zeit, du bist nicht gut genug und guck mal, was du für ein Schlapptrap bist oder man kann es ja nie irgendwas richtig machen oder ne, du bist irgendwie zu nichts zu gebrauchen und so, ne, also sowas kommt ja dann, ne, das sind ja dann diese Glaubenssätze, die sich dann auch verfestigt haben und manifestiert haben. Nur finde ich denn, ich finde das eigentlich, wenn man das so sieht, wenn das trotz allem sehr erfolgreiche Menschen im Leben dann sind und die trotz dieser Glaubenssätze sehr erfolgreich gewesen sind und das dann so ausleben, ist das eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr ja, positive oder trotz allem noch sehr glückliche Entwicklung, würde ich sagen, ja, also so, weil sie dann nicht gehindert hat, irgendwie weiter im Leben zu kommen, ne? Also wie einige Menschen, die ja dann die Probleme haben, wenn diese Glaubenssätze so schwer sind und so krass verankert sind, dass sie wirklich nicht rauskommen aus der Negativspirale. Aber wenn das dann nur in der Sexualität wieder gelebt wird, ist es ja etwas, wo man sagt, okay, ne, das hindert mich jetzt an nichts, so ich kann das mit meiner Partnerin vielleicht ausleben und macht dann auch noch Spaß und ich kriege Befriedigung dadurch, ne, so.
Erinnert so ein bisschen an den großen Geschäftsmann, der in seiner Freizeit dann aber zu Domina geht, quasi 100.000 Mitarbeiter unter sich, aber am Wochenende eher unter der Domina, kniend und
Ja.
bettelnd.
Ja.
Ist ja auch ein ganz, ganz gängiges, klischeehaftes, aber gar nicht so unwahres Bild.
Naja, Klischees kommen ja auch immer daher, dass sie irgendwo bedient werden. Ne? Also
Ja.
da entstehen sie ja. Ne? Wir sagen mal Klischee, aber so ein Klischee bedient ja oft auch etwas. Ne? Oder die werden ja geboren in etwas, was sich vielleicht irgendwann mal ändert und umschwenkt. Also vor allem, wenn irgendwas ja auch en vogue wird oder Mainstream. Ne? Also dann kommen ja dann immer noch mal weitere Facetten zu dem allem hinzu. Aber ja, so ist es oft. Also ich kenne auch mittlerweile mehrere Männer, sehr gestandene Männer, die halt auch wirklich auf dieses sich so restricten, ne? Also dieses Fesseln und Bondage, aber so wirklich dann bewegungsunfähig machen lassen, aus dem Grund heraus, dass sie sich nicht fallen lassen können, ne? Im Alltag oder generell. Und dass sie dann, wenn sie also wirklich bewegungsunfähig sind und in dem Sinne dann ausgeliefert oder so, komplett fallen lassen können. Ja? So, das ist halt.
Hier kam im Chat auch die Frage, denkst du, dass alle Kinks oder Fetische auf die Kindheit zurückgeführt werden können?
Also ich Also das sagt man so, das ist so eine Haltung oder so eine Richtung, die so gesehen wird, dass man sagt, ja, also vieles kommt daher. Aber ich glaube auch, dass ein Teil einfach daher kommen kann. Zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt mich selber, wenn ich mich persönlich nehme und einfach sehr experimentierfreudig war, ja, und einfach vieles ausprobiert habe und dann einfach festgestellt habe, wow, es macht mir total Spaß, als Hündin rumzulaufen auf allen Vieren. Ja, hat das vielleicht nicht unbedingt was mit meiner Kindheit zu tun und entwickelt sich dann im späteren erstmal zum Kink oder Fetisch. Ja, mal so gesagt. Von daher, man sagt so, ja, ein großer Prozentteil, vor allem das, was so sehr, da könnten wir ja wieder unterscheiden zwischen, was ist jetzt Kink und Fetisch. Und es gibt ja Fetische, die sehr zwanghaft auch sind, ne? Also wo dann auch schon für den Menschen ein gewisser Leidensdruck dabei ist, ne? Also wenn du jetzt einen Schuhfetischisten oder einen Fußfetischisten hast, der zum Beispiel gar nicht mehr umherkommt, dass er, wenn er einen tollen Fuß sieht oder einen tollen Schuh, dass er diese Frau verfolgt. Dann ist das schon sehr grenzwertig an. Da muss man schon gucken. Da ist ja ein Leidensdruck hinter, weil da kann ja auch schnell, also können ja Situationen passieren, die sehr, sehr unangenehm sind im Sinne von, die Frau kann sich verfolgt fühlen oder, ne, oder also was. Ja, oder wenn man dann so ein zwanghaftes Verhalten an den Tag legen muss, ne? Wenn man dann im Park die ganzen Füße sieht und komplett aus dem, einfach gar nicht mehr sich konzentrieren kann und immer nur diesen Drang hat, die Frau jetzt anzusprechen, ob man die Füße anfassen darf, ist das natürlich schwierig, ne?
Gut, mein persönlicher Gedanke sehr ähnlich, weil ich weiß, ich habe einige Fetische, die nichts mit meiner Kindheit zu tun haben, aber ich war einfach verdammt experimentierfreudig, habe alles entdecken wollen, was sich mir irgendwo gezeigt hat, weil ich dachte, hey, ich will verstehen können, was die Leute erregt daran und kann es mich auch erregen und stellte dann eben beim vielen, verdammt vielen Sachen fest, okay, ich kann es nachfühlen. Und das blieb dann. Das war nichts, das von Kindheit an mitkam, sondern es blieb mir dann einfach. Also ja.
Ähnlich ist das, ja, ich habe das jetzt mit Latex. Also ich habe Latex jetzt für mich entdeckt und kann so nachvollziehen, warum Menschen einen Latex-Fetisch haben. Also das ist ein so unfassbar geiles Gefühl. Ja, und dann noch also im Zweierkontext und wenn man dann den erregten Körper dadurch spürt, durch dieses Latex, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist echt Wahnsinn. Ja, und da.
Hier steht im Chat jetzt auch meine Meinung, es muss auch nicht aus der Kindheit, doch vielleicht aus einer anderen Vergangenheit kommen. Aber Betonung liegt auf kann. Okay. Ja, das ist dann wieder was generationsübergreifend weitergegeben wird. Gibt es ja auch genügend Themen in unserer Gesellschaft, die damit schwingen. Aber jetzt nochmal zurück zum Cuckolding. Ich selbst hatte meine einzige Berührung mit Cuckolding als, das nennt sich ja dann in der Szene, nennt sich das der Bull. Also ich war der Besteiger der vergebenen Frau. Und der Mann damals war gar nicht anwesend. Auch nicht per Telefon. Also das Einzige, was die Frau quasi tat für ihn war, ich musste immer ihr Handy nehmen und Videos und Fotos machen, während ich sie gevögelt habe und auch während ich sie vollgespritzt habe. Und das war auch immer der Befehl, was heißt der Befehl, der Wunsch von ihr, der ausdrückliche, ohne Gummi. Und ich musste so oft kommen wie möglich und ihr in jedes Loch und ins Gesicht und überall rein und drauf spritzen, damit sie mit Sperma gefüllt und bedeckt wieder zu ihm nach Hause fahren konnte, wo er schon wartete. Ihr dann sogar, das war das Interessante an dieser Dynamik. Er hat ihr dann quasi Drama gemacht, von wegen, ja, wieso hast du nicht währenddessen angerufen und ein Video oder dieses oder jenes, warum hast du mir nichts per WhatsApp geschickt mittendrin? Ich warte hier schon die ganze Zeit. Also sie hat ihn bewusst gefoltert, damit dass sie ihm nichts währenddessen erfahren ließ. Aber er musste ihr dann quasi das Sperma überall sauber lecken. Egal ob jetzt von ihren Brüsten, von ihrem Gesicht oder aus ihrem Arsch, aus ihrer Pussy. Und präferiert wollte sie es halt wirklich im Arsch. Und sie hat sich dann quasi zu Hause auf sein Gesicht gesetzt. Und er hat nur darauf gewartet, dass sie das rauslecken kann. Und das hat ihm aber den ultimativen Kick gegeben. Die hat gesagt, da hat er die härteste Erektion immer. Und so kam er halt wirklich in Fahrt. Das war für ihn der ultimative Kicker. Inklusive diesem ganzen Szenario mit dem, dass sie ihn gequält hat, mit Vorenthalten von Bildern und Videos. Und erst zu Hause ihm dann wirklich alles gezeigt und präsentiert hat. Das war für den, das war alles. Wenn sie es mal anders gemacht hat, wenn sie ihn quasi alles teilhaben ließ, alles vorangekündigt hat, dann war das nicht, sondern sie hat ihm einfach quasi geschrieben, okay, ich komme halt später nach Hause, denn ich fahre jetzt zum Sinan und lass mich durchficken. Und ich komme dann mit Sperma in der Pussy nach Hause und dann hast du was zum Sauberlecken. So lief das bei ihr. Aber der Typ war, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber irgend so ein Security, irgendwas, Geschäftsmann, weiß ich, irgendwas, der hatte durchaus zu melden. Der hatte irgendwas, irgendeinen Job, wo der zu melden hatte. Ich habe nur keine, ich, mir war der Typ egal. Ich wusste nämlich, ich krieg gleich Besuch von einer richtig geilen Frau, die ich in allen möglichen Positionen vögeln soll.
Ja, aber das hat ja auch, also Eifersucht spielt ja auch mit der Erregung immer mit noch da rein, ne? Also diese oder diese produzierte Eifersucht dann, ne? Die so, ne? Das gibt es ja auch bei vielen Menschen, dass Eifersucht zur Erregung führt, ne? Und die dann das halt brauchen, um da in Schwung zu kommen. Aber das habe ich auch schon, also das habe ich selber noch nicht so erlebt, aber das habe ich auch schon öfters gehört, mit dem komplett vollgespritzt, ne? Und dann nach Hause kommen und am besten von 1, 2, 3 durchgevögelt und der Mann leckt das dann alles ab oder vögelt sie dann noch mal richtig durch, irgendwie so. Und ja, also das kenne ich auch. Also es gibt da die, wirklich die unterschiedlichsten Rollen und Szenarien tatsächlich. Ne? Das kann wirklich ganz unterschiedliche Formen annehmen von, manchmal reicht es Paaren einfach auch nur über diese Fantasie oder dieses Rollenspiel wirklich einfach zu reden, ne? Oder sich das so vorzustellen, sich zuzuflüstern, ne? Und wenn du jetzt von jemand anders gevögelt werden würdest und so und ja und dies, ne? Oder bis es dann überhaupt mal zu so etwas kommt quasi, ne? Also das ist, es kann wirklich so unterschiedlich, also da gibt es keine eine Form, wie man Cuckolding halt lebt oder ne, für sich auslebt. Das können Paare oder Einzelpersonen für sich halt selber total entscheiden. Ich habe nämlich auch mal, ich bin mal von zwei Männern angefragt worden. Na, Außenjoy damals, das war da tatsächlich dann vor etlichen Jahren. Und dann hatte ich mit dem einen telefoniert und zu der Zeit, ja, das war wirklich vor einer ganzen Weile, hatte ich noch ein schlechtes Gewissen und konnte das nicht. Da habe ich mir gedacht, nee. Also du kannst ihn doch nicht, aber der wollte, also das, da hatte ich schon Mitleid, wo der mir erzählt hat von diesem Szenario, was er da wollte. Und dachte ich, das kann ich ja nicht machen, ey, das ist doch total fies. Ja, der wollte wirklich, dass ich den auf das Schlimmste erniedrige. Ja, und so. Und ich sage, nee, also nee. Boah, das ist ja, oh, total. Also der eine hatte mir das erzählt und mit dem anderen hatte ich noch gar nicht irgendwie gesprochen und so. Und das, ich habe mich schon so unwohl gefühlt dabei. Heutzutage ist das ganz anders. Ja, aber da konnte ich das tatsächlich nicht bei den beiden.
Ich habe auch
Ja.
festgestellt, in meinen Zufallsdann Begegnungen mit Cuckold-Variationen, das ist ganz häufig auch dieses, der Zweite in der Reihe zu sein. Dieses, weil du sagtest, viele stehen drauf, dann die Frau zu Hause nochmal zu nehmen, eben mit dem Sperma von anderen Männern irgendwo drin oder drauf. Das erregt überraschend viele Männer, der Zweite in der Reihe zu sein oder der Dritte, Vierte, was auch immer. So quasi zu wissen, okay, ich war nicht erste Wahl, ich war nicht der, der sie wirklich in Erregung versetzt hat. Ich krieg die Reste, ja. Das macht irgendwie ganz schön viele Männer geil. Während ich bei Frauen festgestellt habe, oder das ist jetzt nur so eine Beobachtungssache, ich war noch nie mit einer Cuck-Queen in Kontakt, dass die dann eher so quasi, die übernehmen fast schon die Suche, die Jagd, das Flirten für den Mann und die richten ihm so quasi so ein Mädel her, so quasi, okay, ich suche für meinen Mann. Das sieht man ja leider in falschen Szenarien, wenn es heißt, ja, wir suchen eine Frau für einen Dreier, dann ist das nicht eine Cuck-Queen, sondern meistens eine Frau, die gern die Sexualität des Paares öffnen will und ein Mann, der sagt, nee, nur mit einer Frau. Aber Cuck-Queens, die machen das ja wirklich aus Überzeugung, aus Huldigung ihrem Mann gegenüber. Die machen das, weil sie wissen, sie haben einen überpotenten Typen zu Hause und sie wollen ihm diese meist doch recht junge oder doch sehr, sehr scharfe Frau dann präsentieren als ein Geschenk. So quasi hier, das ist mein Mann und hier, du, er nimmt sich dich jetzt oder du ihn oder was auch immer. Und die sieht dann halt auch zu. Und wenn er fertig ist, dann lutscht ihm noch den Schwanz sauber von was auch immer.
Also, mir ist das im Club auch mal, also so, ne, bin ich halt auch angesprochen worden von einem Pärchen und da war das auch so. Also, sie war sehr, sehr drängend, ja, so, also wirklich auch total, das war echt eine spannende Begegnung auch und ja. Da hast du das auch gemerkt, diese Dynamik zwischen den beiden. Sie wollte es unbedingt und nee, muss und ja, und das war ich gerade, wenn ich mich das jetzt so dran zurückerinnere. Aber Es ist nicht nur so, weil ich ja selber auch mich als Cuck-Queen verstehe, quasi. Also, und ich kann da aus meiner eigenen persönlichen Haltung dazu oder meiner Meinung dazu sprechen, dass ich eben, das hat nichts damit zu tun, dass ich unbedingt für meinen Mann, also das ist schon mehr aus meinem eigenen Interesse, weil ich dieses, ich habe das mit dieser konstruierten Eifersucht, dass das für mich wahnsinnig erregend ist und diese Unsicherheit und diese Erregung, ja. Und ich kann das jetzt auch erklären, weil das kommt ja halt auch aus dem heraus, ne, dass ich ja gewisse Erfahrungen in meiner Jugend gemacht habe, ne, also Missbrauchserfahrung, Gewalterfahrung und so hin und her und so unsicher und war halt immer sehr in unsicheren Beziehungen, ja, und habe das so abgespeichert als etwas, ja, was einfach dazugehört. Also ich kann diesen Link, also das ist für mich mittlerweile, ist das so, wie ich das eben erzählt habe, dass die auch ganz oben an der Spitze stehen, dann diese negativen Glaubenssätze zu etwas Positivem umgeformt haben. Und für mich spielt das jetzt alles wieder mit in meine Sexualität, aber auf eine positive Art und Weise, ne? Also ich kann damit sehr gut umgehen. Ich weiß, dass es konstruiert, ne? Also ich bin dann in dem Moment von diesem Hormoncocktail so angeregt, ja. In der Situation, dass wenn ich erfahre, okay, wow, mein Partner fickt gerade hier eine andere und ich kriege dann Videos und Fotos und weiß, ne, und stell mir das dann vor und alles und werde dann so mega rattig, ja, in dem Moment, so wo ich mir auch denke, oder wenn ich dann weiß, er ist gerade fertig und dann kann ich da hin und dann ist das genauso für mich auch, ne? Also das ist wie so ein wahnsinniges Aphrodisiakum und meine Eifersucht endet dann aber auch, ne? Also das ist nicht, das ist wirklich so eine konstruierte Eifersucht in dieser ganzen Szenerie. Das ist nichts irgendwie blind Eifersüchtiges oder etwas, was danach wirkt. Danach interessiert mich das alles gar nicht mehr, ja? Oder irgendwie so, oder dass ich dann nochmal 100 Mal nachfrage. Also das hat nichts mit irgendwie wirklich, mit wirklicher Verunsicherung dann zu tun, sondern ich weiß, wir spielen da dann dieses Szenario aus, ne? So. Also da nochmal, wollte ich nochmal eingreifen im Sinne im Thema zum Co-Queens, ja. So.
Haben wir hier schon ein paar Chatnachrichten. Die erste ist, ich könnte das allein aus Respektgründen nicht, weder das eine noch das andere, Bezug nehmend auf die erniedrigenden Worte. Da möchte ich kurz einhaken. Da muss man ganz klar verstehen lernen, und das meine ich jetzt an die gesamte Welt da draußen, die Menschheit, dass sexuelle Szenarien wie diese bewusst in der Szene als Spiel bezeichnet werden. Das heißt, wir haben Spielzeit. Man wird bespielt und wir spielen jetzt. Und innerhalb der Spielzeit können Sätze fallen, die man einem Partner, einer Partnerin im normalen, liebevollen Alltag niemals entgegenschmettern würde. Das würde man nicht tun, weil man sich wirklich respektiert. Im Spiel ist das was anderes. Da fallen dann schon mal Sätze wie du dreckige kleine Schlampe, du billiges Flittchen, du kleines Fickstück oder was auch immer. Aber das ist dann nicht, weil man die Partnerin oder den Partner so betrachtet, sondern weil es in diesem Spielszenario gerade einfach stimmig ist und weil es der Szenerie auch die nötige Echtheit verleiht. Weil wenn du gerade von einem Cuckold gevögelt wirst und der vögelt dich so richtig hart und du guckst deinem Partner in seine Augen, während er wirklich daneben sitzt und das beobachtet und du sagst dann, Schatz, ist für dich eh auch wirklich alles okay, dann ruinierst du alles. Dann ist die ganze Szenerie dahin. Weil dann bist du plötzlich nicht die Frau, die die Macht in die Hand nimmt und sich von einem anderen Lover durchvögeln lässt. Dann bist du plötzlich wieder die sorgsame Partnerin, die ja, die um ihren Schatzi, Pupi, Hasi, Mausi da gerade sich Sorgen macht. Also der Respekt ist da, nur wird er fürs Spiel deaktiviert.
Also es ist sicher auch ganz wichtig, vielleicht einfach zu erwähnen, und das ist auch richtig, was, also was du ja sagst mit dem Spiel, also dass es vorab immer Einverständnis und Kommunikation geben muss, ne? Also da müssen, das sind Regeln, die ja wirklich auch aufgesetzt werden. Also die Szenarien werden ja durchgesprochen und besprochen. Und im besten Falle gibt es danach auch nochmal eine Möglichkeit des Nachgesprächs, ne? Also der Reflexion und dass man wirklich miteinander nochmal in Verbindung geht. Und dann gibt es ja in dem Moment halt, ne, wenn man sowas dann durchgespielt hat, da kann man sich auch am Anfang drauf kann man sich darauf einigen, dass man sagt, okay, wenn zwischendrin irgendwas irgendwie komisch sein soll, dass man es trotzdem durchzieht und dann im Nachgang darüber spricht und dann es fürs nächste Mal vielleicht alles ganz anders macht. Ne? Oder irgendwie so. Aber das ist ja ein Setting, ein gewähltes Setting, Spielsetting. Und ja.
Folgefrage hier, aber das macht ja trotzdem was mit einem oder nicht. Das ist in deiner Macht. Wenn du zulässt, dass du dich da quasi im Spiel persönlich angegriffen fühlst, dann solltest du überlegen, ob das überhaupt ein Spiel ist. dann solltest du überlegen, ist das überhaupt deine Art zu spielen? Denn wie Jess eben sagte, es werden ja vorher Regeln bestimmt, also wirklich Spielregeln. Und wenn da abgemacht ist, okay, es werden definitiv schmutzige, erniedrigende und wirklich derbe Sexausdrücke fallen während dem Ganzen, dann bist du ja darauf eingestellt und weißt, okay, das ist jetzt Teil des Spiels. Wenn das Spiel vorbei ist und ihr seid aus dem Hotel raus auf dem Weg nach Hause und er nennt dich dann, du kleines, dummes Fickstück, dann sagst du, hey, Moment, was ist jetzt los? Das ist was anderes. Aber innerhalb des Spiels musst du oder solltest du als Mitspielende erwachsen und bewusst genug in das Spiel gegangen sein, um zu sagen, okay, was jetzt kommt, ist Teil der Show, ist Teil des Erlebnisses und das lasse ich auch im Erlebnis, in der Erinnerung.
Aber es ist hier auch wirklich, also es ist wirklich für viele Paare halt auch schwierig, so eine Balance zu finden. Also es kann manchmal wirklich emotionale Spannungen bringen und Verunsicherungen und Unsicherheiten verstärken einfach in Beziehungen, ne? Also Grenzen werden, das muss man ja auch ganz klar sagen, öfters mal überschritten, aber das werden sie ja generell, was Sexualität und Intimität angeht, zwischen Paaren in vielen Kontexten oft überschritten, ne? Also weil man dann einfach seine Grenzen nicht wahr, klar benennt oder verteidigt oder so. Man kann ja auch, wenn man sowas, also wenn man schon von vornherein die Angst hat, dass das was mit einem machen könnte, dann kann man ja vielleicht schon so abwägen, okay, das ist vielleicht nicht wirklich was für mich, ne? Oder man könnte eine Light-Version wählen und einfach mal anfangen mit einem Date, ne? Bevor man dann irgendwie in nackte Tatsachen übergeht oder man kann tatsächlich wirklich sagen, dass man wirklich abmacht miteinander, wenn es gar nicht geht mittendrin. Also man soll ja auch nicht bis zum Axel, also man über seine Grenzen hinausgehen und aushalten, sondern man kann ja vorher auch das als Regel machen, dass man ein Codewort hat oder dass man, wenn man abbrechen will, will man abbrechen. Ja, und das darf auf beiden Seiten dann sein, das kann man sich auch einräumen, ne? Also na klar. Und oder dann auch nochmal hier gesagt, auch wenn die Regel war, wir machen komplett bis zum Ende durch, man muss diese Regel, darf man dann auch brechen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, ne? Weil wir reden hier immer noch um das Benutzen des eigenen Körpers, ne? Und man sollte halt da auch sehr bei sich dann auch bleiben und sich selbst halt auch versuchen, treu zu bleiben und nicht dem anderen dann unbedingt das geben zu wollen, was er oder sie möchte, wenn man sich selber total dabei übergeht. Also das ist hier mal Nummer eins, ja. Also das muss immer, immer an allererster Stelle stehen, das eigene Wohlbefinden, ja. Und das in jedem Spielsetting. Also man hat in jedem Spielsetting das Recht, egal was man vorher abgemacht hat oder nicht, zu sagen, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ja, so. Also.
Hier steht auch weiter folgend von derselben Dame. Sorry, dass ich da jetzt so näher drauf eingehe, aber auch bei vielen Schauspielern bleiben Rollen hängen. Das ist ein Trugschluss. Da bist du, glaube ich, ein paar Internet-Hoaxes auf den Leim gegangen. Nicht die Rollen bleiben bei den Schauspielern hängen, sondern es ist eher so, dass bei vielen Rollen Schauspieler sehr viel von ihrem wahren Ich mit reinspielen und das deswegen so wirkt, als wäre die Rolle hängen geblieben. Es gibt Method Actor da draußen. Einer der berühmtesten Method Actor ist jemand, den ich absolut nicht ausstehen kann. Das ist Jared Leto, der in Suicide Squad den Joker gespielt hat. Das ist ein Mensch, der sich da komplett aus dem Leben nimmt für eine Rolle und dann quasi auch abseits der Szenen in dieser Rolle hängen bleibt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Rolle an ihm hängen geblieben ist, sondern er möchte nicht anders angesprochen werden als der Joker und benimmt sich wie der Joker auch am Set und quält seine Mitschauspieler. Ist einfach nur ein Arschloch.
Aber das hat Dings auch gemacht hier. Das machen viele Schauspieler. Wie heißt er denn hier von Ace Ventura?
Jim Carrey, ja,
Der
der ist
kann das
auch ein
auch.
ziemlicher Method Actor. Und das wirkt auf Co-Stars oft sehr anstrengend, besonders wenn es eine anstrengende Rolle ist. Es gibt auch Method Actor, die das gut machen, das hat, glaube ich, Daniel Day-Lewis in seiner Rolle als Lincoln oder auch als der Butcher in Gangs of New York. Der ist auch so ein extremer Method Actor. Aber Method Acting bedeutet nicht, dass die Rolle hängen geblieben ist, sondern dieser Schauspieler fokussiert sich im Rahmen der Dreharbeiten so sehr, dass er auch abseits der Szenen in Rolle bleibt. Aber dass es hängen bleibt, auch im Privatleben, heißt nicht, dass die Rolle hängen geblieben ist, sondern dass der Schauspieler mehr von seinem wahren Ich in die Rolle eingearbeitet hat, als man glaubt. Siehe Robert Downey Jr. als Iron Man. Der Mensch ist einfach im wahren Leben so ein Playboy, so ein Arroganter. Das ist er. Und Johnny Depp als Jack Sparrow. Es ist mehr Johnny Depp in Jack Sparrow als irgendeine Rolle im Drehbuch. Das ist einfach Johnny. So ist der drauf. Ja. So, dann war da noch was im Chat. Wie ist deine Erfahrung, Jess? Sind diese Paare stets in dieser Dynamik oder nur im sexuellen Kontext?
Nee, also das war es ja, also auch wieder, also gibt es wahrscheinlich so und so, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde es immer schwierig, sowas so resolut oder allgemein zu beantworten. Also das gibt's, ich kenne Paare, wie wir sie von Anfang an beschrieben haben, ne, dass das wirklich auch sehr gestandene Männer sind, die sehr klassisch, ich kenne viele, die sehr klassisch leben, wo der Mann, also der Brotverdiener ist, die Frau zu Hause oder einfach, ne, irgendwie so, und die das dann aber andersrum ausleben in diesem Kuckold-Szenario. Und das ist, wie gesagt, das ist so ein Spiel. Ne, also es ist jetzt keine Subdom-Dynamik, so, wo das halt auch in den Alltag überfließen kann. Ne, oder ne, bei manchen, die das dann halt auch im Alltag wirklich ausleben, diese ganze Dynamik. Aber bei vielen ist dieses Cuckolding wirklich ein sexuelles Spiel. Wie jetzt andere zum Beispiel vielleicht ins Swingerclub fahren würden oder eine Tantra-Massage machen würden oder ich weiß nicht, irgendwas
Wer
anderes.
macht denn sowas?
Ja. Genau.
Hier schreibt jemand von eigener Erfahrung: Ich habe gewisse Cuckold-ähnliche Szenen im Swingerclub erlebt und der Rausch, der einen durchfährt, ist wirklich faszinierend. Ich glaube, dass das im Swingerclub sehr schnell mal passieren kann. Dass ein Pärchen in den Swingerclub geht und einfach quasi der Mann oder die Frau sagt: Hier, nimm oder mach und ich gucke nur zu, ich ziehe mich zurück.
Deswegen ist ja auch immer so, also so schwer die Grenze zu ziehen. Was ist jetzt spezifisch Cuckolding und was nicht, ne? Also so, deswegen finde ich das immer so, also
Ich
so das.
glaube, dass Cuckolding zwar einen sehr klischee-schlechten Ruf genießt aufgrund gewisser Szene, ich sage schon wieder Klischees, mit eben diesem Bull und dieser Erniedrigung. Das ist das gängige Cuckolding, was man halt auch im Internet findet. Wenn man jetzt, sagen wir mal, auf Pornhub oder dergleichen Cuckolding eingibt, die Videos, die man bekommt, sind im Regelfall genau dieses Parade-Cuckolding. Aber ich behaupte jetzt mal, und Jess, du darfst mich jetzt gerne als Expertin korrigieren, dass jedes Pärchen, das irgendwie in einer offenen Beziehung, ich rede nicht von Polyamor, sondern in einer offenen Beziehung lebt, wo Sexualität auch mit externen Menschen geteilt wird, cuckoldige Tendenzen hat und dass das auch erregend ist. Denn ich finde es auch schön, wenn Verena von einem Date nach Hause kommt und ich sehe sie halt einfach lächeln, strahlen, die zerzausten Haare. Und ich weiß einfach, die ist gerade ordentlich durchgevögelt worden. Aber es ist jetzt bei mir jetzt nicht so, dass ich sie jedes Mal bespringe. Ich würde gerne, aber sie kann halt nicht jedes Mal. Aber es ist nicht die Tatsache, dass sie jetzt jemand gevögelt hat, sondern sie kommt dann in den Raum mit diesem Glow. Und ich finde diesen Glow einfach sexy. Also diese kackoldigen Züge sind weiter verbreitet, als man glaubt. Nur ist es halt nicht immer der Parade-Kackold.
Ja, das Carcoding ist ja dann immer tatsächlich so, dass du dann wirklich nochmal drauf, also dass du dann nochmal das Ganze nutzen würdest, um die eigene Paarsexualität damit zu bereichern. Ne? Darum geht es ja dann im Endeffekt. Ne? Also der erste Akt ist ja quasi nur wie das Vorspiel. Und dann geht es ja dann zum eigentlichen Hauptakt zwischen den zwei Hauptakteuren, ne? Also dem Paar.
So wie damals bei dieser Frau, die sagte quasi, der hat halt dann wirklich eine harte Erektion,
Genau.
wenn ich nach Hause komme mit deinem Saft in mir.
Genau. Aber ich stimme schon zu, dass es ja, also das so, wenn man das weitestgehend, also so ein bisschen, ne, davon sich so nicht entfernt, aber dass das auch so Cuckolding-Tendenzen sein können, ne? Wenn man da merkt, man zieht da Erregung raus auf irgendeine Art und Weise, auch wenn es dann ja nicht zum geschlechtlichen Akt kommt. Aber ja.
Im Chat steht hier, und auch das Gefühl, dass egal wo der die andere vorher war, er sie kommt nachher nach Hause in den Hafen der Beziehung. Das ist jetzt nicht zwingend. Gehört das zum Cuckolding, Jess? Also ich würde das jetzt nicht zwingen, das Cuckold. Das ist für mich eher Thema offene Beziehung. Im Cuckolding kann es ja durchaus sein, dass die ja dann nicht direkt nach Hause fährt, sondern zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum Dogging. Ja, aber ich weiß
Also
jetzt nicht.
das ist jetzt so sehr romantisiert, ne? Also ich glaube, das ist hier irgendwie, also ja, würde ich jetzt in dem Kontext jetzt auch nicht unbedingt. Ich muss mir gerade mal nochmal durchlesen, was da so steht. Was war das? Oh, das irgendwo in
Nicht,
der
dass es erregend sein muss. Moment, hier kommen Nachrichten rein. Nicht, dass es erregend sein muss, sondern grundsätzlich die Beziehung bereichert. Nein, ist bei Carcolding, nein, bei Carcolding muss es erregend sein. Carcolding wird betrieben, um zu erregen. Carcolding, also wirkliches Carcolding passiert, wie Jesse eben sagte, wie ein Vorspiel. Das ist gedacht, um geil zu machen. Das ist nicht dafür da, oder damit einer quasi jetzt vögeln gehen kann und damit man die Beziehung öffnet. Carcolding ist ein Fetisch, der geil macht. Das ist, da muss genau das passieren. Und dann ist es erregend, und wenn es erregt, wird diese Erregung umgewandelt. Und darum habe ich, oh mein Gott, hier hat jemand Dogging googeln müssen. Das war keine gute Idee. Dogging googeln ist keine gute Idee. Ihr solltet keine Begriffe googeln, die ich einfach in den Raum schmeiße. Das ist, da kommt alles Mögliche bei raus. Ja, aber Cuckolding, ich könnte es auch erklären. Ja gut, Dogging ist eigentlich das Extrem des, nicht direkt Cuckoldings, aber das Extrem des Gangbangs. Beim Dogging wird teilweise eben von Paaren, drum ist es, kann es im Cuckolding vorkommen, aber es kann auch einfach nur eine Solo-Frau sein, die das macht, wird ein Treffpunkt vereinbart, sagen wir mal, Linz, Parkplatz, Cineplex Kino, nächsten Samstag, 2 Uhr morgens, ja, das wird bekannt gegeben in einem einschlägigen Forum. Und am nächsten Samstag um 2 Uhr morgens stehen dort aus diesem einschlägigen Forum 10, 15, 20 Männer, die warten in ihren Autos oder spazieren durch die Gegend und holen sich schon mal einen runter, um hart zu werden. Und irgendwann fährt ein Auto vor, aus diesem Auto steigt eine meist leicht bekleidete bis gar nicht bekleidete Dame aus und bringt sich einfach nur irgendwo in Position. Und dann dürfen alle diese Männer einfach ran. Und sie kümmert sich auch um die alle. Sie weiß nicht, wer die sind. Sie weiß nicht ihre Namen, wie die aussehen. Es ist ja auch in diesem Moment egal. Das ist Dogging. Und den Namen hat es von wirklich dem Verhalten von einem Hunderudel, das sich über eine läufige Hündin hermacht. Denn so ungefähr ist dasselbe Bild, das dann entsteht. So, das ist Dogging.
Kannte ich selber auch noch nicht. Also ich kenne Bukake, aber Dogging kannte ich auch noch nicht.
Ja, das ist, bei mir lernst auch du noch was, Jess.
Ja.
Ich war schon mal auf einem Dogging-Treff, also als einer der Praktizierenden.
Ich habe es mir jetzt gerade schon gedacht, aus dem, wie du erzählt hast gerade. Ich habe schon gedacht, dass das
Es
aus
waren aber keine
einem
10, 15,
plaudert.
es waren fünf Herren
Ich
und
auch
ein.
schon.
Oh,
Ja.
hat gereicht, ja.
Ja. Okay.
Also ja, als. Und das kann teilweise, also bei mir war es damals so, dass das ein Pärchen organisiert hat. Also da hat auch das Paar ausgeschrieben, und zwar nicht auf Joy Club, sondern es war, glaube ich, im Erotikforum. Die haben das ausgeschrieben und die haben dann quasi so einen Casting-Prozess gemacht. Er hat einen Casting-Prozess gemacht, quasi, wer bist du? Zeig mal ein Foto, erklär mal, wo du herkommst und so weiter. Und aus denen hat er sich dann fünf ausgesucht. Denen wurde die Adresse gesagt, wo das stattfindet und die Uhrzeit. Und er saß dann wirklich nur daneben. Sie kniete auf so einem öffentlichen Picknicktisch und legte sich da drauf. Und ich habe bis heute keine Ahnung, wer die beiden sind. Ich habe keinen Namen, kein gar nichts. Ich habe die Gesichter noch ungefähr vor Augen, aber dann ging es halt einfach nur so quasi, okay, stellt euch an und so oft ihr wollt und könnt, sie hält halt her. Und er saß wirklich einfach nur daneben und hat zugesehen. Also
Also,
das hat
aber
das.
also habt ihr sie denn gevögelt oder auch nur abgespritzt?
Alles. Also gevögelt, abgespritzt. Manche haben halt nicht zwingend einen hochbekommen, die haben dann einfach nur von ihr so lange einen geblasen bekommen, bis sie sich selbst dann runtergeholt haben. Kommt halt in so einem Setting, das stellen sich viele Männer so erregend vor, ey, ich komme da hin und kann einfach nur irgendeine fremde Frau ficken. Da stehen dann aber andere Männer, und mit dem Setting musst du halt umgehen können. Und da fällt halt
Ja.
vielen die Erektion weg. Und da haben halt dann, ich glaube, einer war es, der hat ihn gar nicht hochbekommen, der andere hat es halt nur beim Blasen geschafft. Weil der konnte halt, sobald der Gummi drauf war, ist dem der Schwanz weggekippt. Aber beim Blasen ging halt ohne Gummi. Und das war, und ihr Partner drum hat das für mich Cuckolding definitiv Charakter, weil er hat wirklich nur zugesehen, wie da jetzt fünf Typen seine Frau auf dem Picknicktisch vögeln und alles mit ihr machen, was ihnen einfällt. Aber die war hübsch, holy shit. Also das war eine echt schöne Frau. Wow, was Bombe. Und der war auch ein attraktiver Kerl, also wirklich so, der hatte was. Er war groß, er war, glaube ich, sogar einen halben Kopf größer als ich, breite Schultern, also das war ein Typ, ja. Aber der hat uns dahin bestellt und ja, hat
Ja,
zugesagt.
aber spannend, wie du das auch sagst, ne? Das war ein Typ und das war eine echt schöne Frau. Also so erstaunt, ne? Weil man
Ja,
denkt,
weil die Gesellschaft würde erwarten, keine Ahnung, das ist jetzt so ein kleiner, mickriger Hans und der hat halt über seiner Liga geheiratet und die schöne Frau, die sucht sich halt die schöneren Männer, weil sie, was auch immer. Aber nee, die waren wirklich ein echt sexy Pärchen auch zusammen. Und ich persönlich empfand es als Riesengeschenk, da quasi da dabei sein zu dürfen, einer der sein zu dürfen, der da quasi an diese Frau ran darf. Was die anderen Typen sich dachten, keine Ahnung, die dachten sich wohl, boah, geil, Loch. Ja. Aber ich habe mir die beiden halt auch angesehen und war echt beeindruckt, auch von diesem Setting. Und ich fand das dann auch entsprechend sexy, dass so ein Typ halt mich im Vergleich zu ihm doch kleinen, schmächtigen Jungspund, und ich war deutlich jünger als er, dahin bestellt, um seine schöne Frau zu vögeln. Das war für mich schon so ein bisschen so, hatte was. Kann dir jetzt nicht mal erklären, was.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja,
Ja.
also diese Szenarien oder die, was ist das Wort, das ich suche? Ich würde sagen, die möglichen Abwandlungen, nein, auch nicht das Wort. Die Facetten des Cuckolding sind zahlreich. Und Moment, hier steht gerade auf meinem Bildschirm, meine Internetverbindung ist instabil. Oh Gott, bitte
Hase gerade.
kack jetzt nicht ab. Ich hatte in letzter Zeit riesige Internetprobleme.
Was ganz kurz eingefroren, ja.
Ja, ich hatte riesige Internetprobleme jetzt vor ein paar Tagen. Da ist alles abgeschmiert. Ich hoffe, die Podcast-Aufzeichnung ist dadurch nicht gestört. Liebe Leute da draußen, falls es jetzt auch einen Haken gibt in der Aufzeichnung, sorry, liegt an einem großen Problem hier im Ort. Außerdem Österreich überschwemmt es gerade allerorts. Ich hoffe, das hält jetzt noch durch. So, Jess, jetzt stelle ich dir eine
Ja.
ganz, ganz böse Frage.
Voraus.
Die ist richtig fies. In deiner Funktion als Sexualtherapeutin, wenn jetzt ein Pärchen zu dir kommt und vor dir sitzt und er hat seiner Frau gestanden, er hat Cuckold-Fantasien und möchte das ausleben, muss er was mit sich tun? Stimmt dann was mit ihm nicht? Ich frage jetzt bewusst so böse, stimmt mit ihm was nicht?
Hä? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage so, was soll mit ihm nicht stimmen?
Genau das will ich von dir hören. Genau diesen Satz wollte ich gerade von dir hören. Was soll mit ihm nicht stimmen? Jetzt denken aber viele Leute da draußen, wenn ein Mann sagt, ich will zusehen, wie meine Frau von einem Fremden gefickt wird und das erregt mich. Erklär uns doch mal bitte, warum das auch ein Teil der facettenreichen menschlichen Sexualität sein darf.
Also erstmal dürfen ja Fantasien und Wünsche einfach generell ein Teil der menschlichen Sexualität sein, egal, also in welchem, sofern sie nicht mit einschließen, andere Menschen zu verletzen oder Tiere oder sowas, ne? Also dann ist das ja alles noch in dem Rahmen, was wir jetzt als Gesellschaft als normal auch bezeichnen, ne? Oft so und oder was auslebbar ist und also warum das normal, also ich könnte jetzt auch fragen, warum ist es nicht normal? Ja, also nicht normal wird es ja, weil wir ja aus so einem heteronormativ kommen, also auch monogam, also ne, aus dieser ganzen monogamen Geschichte, auch da kommen wir ja wieder hin, ne, dass man ja nicht innerhalb, also in einer monogamen Beziehung, wir sprechen ja hier beim Cuckolding nicht unbedingt von Menschen, die offene Beziehungen leben, ne, die können ja auch komplett monogame Beziehungen haben, aber das würde ja dann schon wieder das komplette
Wichtiger Punkt.
Monogamie halt auch einfach komplett auf den Kopf stellen. Und ja, und das spielt halt auch mit da rein, ne? Warum viele Leute sagen, oh mein Gott, nee, das kannst du nicht machen, du kannst doch deine Frau nicht mit jemand anders schlafen lassen oder das ist doch, geht doch gar nicht. Also das ist, weil es halt gesellschaftlich einfach erstmal so nicht anerkannt ist, ne? Also da kommen wir auch wieder, das hat halt viel damit zu tun, warum dann Leute sagen, da stimmt etwas nicht mit dir. Ja, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, weil es einfach überhaupt ihnen entweder nie vorgelebt wurde, dass Sexualität halt auch weitergelebt werden kann oder anders gelebt werden kann. Also es gibt unterschiedliche Richtungen, von denen man das beleuchten könnte. Und das würde man, wenn man in der Sitzung kommt, ja, also ein Paar kommt, und dann würde man erstmal gucken, was sind denn die unterschiedliche Verständnis von Sexualität, ne? Wie, welche Werte in Bezug zur Sexualität sind anerzogen worden oder, ne? Also da würde man erstmal hingucken, ne? So, und dann weitermachen von da. Und schauen, ob man noch ein anderes Bild dafür bekommen könnte oder sich vorstellen könnte, das Ganze auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ne? So. Ist das damit beantwortet? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin abgeschwiffen hier oder
Ich finde das
abgeschweift.
gerade sehr gut beantwortet. Ich finde das wirklich gerade sehr gut. Vor allem, du hast mir gerade eine super Folgefrage serviert, indem du nicht nur gesagt hast, dass dieser Raum zum Entdecken quasi gegeben sein darf, sofern alle Beteiligten einverstanden sind, ne? Du hast auch in einem Nebensatz ein paar Extreme angesprochen. Ein paar sexuelle Extreme, wo wir schon von wirklich Tabus sprechen, von nicht nur gesellschaftlichen, sondern auch gesetzlichen Tabus.
Genau.
Und jetzt nicht nur bei diesen gesetzlichen Tabus, sondern eigentlich bei jedem Fetisch, jeder Vorliebe, die abseits der Heteronormativität liegt. Einer der Key-Faktoren, einer der wichtigsten Faktoren meiner Meinung nach, und ich denke, du als Sexualtherapeutin wirst mir da recht geben, ist, einen Platz haben, wo ich mal drüber reden kann. Denn das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, der eine Vorliebe hat, die der Mensch selbst nicht ganz versteht, nicht ganz auf die Kette kriegt, ist diesen Menschen damit allein zu lassen und ihn in die Heimlichkeit zu zwingen, ins Schweigen zu zwingen. Denn dieser Mensch muss sich dann ganz allein mit etwas auseinandersetzen, das dieser Mensch selbst nicht versteht, nicht begreifen kann, sich keinen Reim drauf macht und wo diese Person vielleicht händeringend versucht, irgendwie mit sich selbst klarzukommen, mit einem Fetisch, einer Fantasie, einer Vorliebe, die besagte Person selbst in Mark und Bein erschüttert, weil er oder sie oder they nicht versteht, woher kommt das? Was passiert hier in meinem Hirn? Und sei das jetzt eben etwas wie Cuckolding, was ja, wie wir gerade eben etwas sehr gut erklärt bekommen haben, auch nur weil es nicht heteronormativ ist, deswegen nicht falsch ist oder irgendwie verboten oder sonst was. Aber es gibt halt auch wirklich Bereiche der Sexualität, die Grenzen, Tabus und auch Legalität brechen und sprengen. Und in allen Bereichen, egal ob legal oder illegal, egal ob, selbst wenn es nur fucking Blümchensex ist und ihr habt keinen Finger im Po, ja? Wenn du dich dafür schämst und es in dich hineinfrisst, frisst das ein Loch in deinen Bauch.
Natürlich gibt es da Bereiche, ne, wo dann wieder die Ethik gefragt ist, also ethische oder moralische Punkte, Gesichtspunkte und auch die persönliche Haltung dann immer kommt, ne, also, oder aber die Gesetzmäßigkeit, also wenn es illegal ist oder sowas, ne. Trotz allem gilt es ja auch, also ich habe dazu, glaube ich, ein Reel oder auch einen Post gemacht, also was sind Wünsche, was sind Fantasien, ne? Und nicht jede Fantasie ist jetzt ein Wunsch, es auszuleben, ne? Und Fantasien können auch einfach nur im Kopf gespielt werden. Und oftmals ist es auch nur das, was im Kopf gespielt wird, ne? So, und du hast aber was sehr Schönes gesagt. Das ist halt dass es Menschen einen Raum, also dass wir einen Raum erschaffen, und das ist das dafür, also da stehe ich auch mit meiner Praxis für, ne? Also das wirklich, dass ich diesen Raum erschaffe, wo Menschen sich wirklich sicher fühlen kann, mit allem zu kommen, was da jetzt gerade ist, damit sie dann mit nicht alleine sind, ne? Also das ist ja wirklich schon manchmal sehr schwer für Menschen, Dinge auszusprechen, aus der Angst heraus verurteilt zu werden, ne? Oder geschändet oder wie sagt man, geschand. Ich sage das jetzt aus dem Englischen heraus, geschan, beschämt zu werden, verurteilt zu werden,
Ich
ja.
glaube, beschämt passt hier als Übersetzung am
Genau.
besten.
Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt hier. Ne, aber ja,
Und
wie
jetzt, um die Kurve zu kriegen, jetzt nochmal zurück zum Cuckolding. Jetzt
gesagt.
angenommen, liebe Leute da draußen, alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer da draußen, egal welches Geschlecht ihr euch zugehörig fühlt, wenn ihr diese Vorlieben habt oder die Fantasie habt, das mal ausleben zu wollen und ihr merkt, hey, das juckt euch so in den Fingern, einfach wirklich Cuckolding zu tun, so quasi eure Partnerin oder Partner, eure vielleicht multiplen Partner, dabei zuzusehen, zuzuhören und auch vielleicht sogar dieses Telefonat zu hören, jemand fickt mich gerade viel besser als du und dieser Gedanke allein, da kribbelt's schon überall, ja. Liebe Gesellschaft, wenn ihr so einen Menschen dann dafür verurteilt als schwach oder Beta bezeichnet oder irgendwie so, weiß der Geier nicht, was für Schimpfworte sich die Welt immer ausdenkt für sowas. Dann zwingt dir diese Person in die Scham für etwas, was gerade so schön kribbelt. Und wenn etwas so schön kribbelt, aber die Welt mir erklärt, ich muss mich schämen dafür, das macht einen viel schlimmeren Knick, als es ein gespieltes, du kleine Drecksau, jemand fickt mich besser als du je könnte. Denn das Gespielte, das ist nur im Rahmen des Spiels. Euer Urteil, das ist leider echt, das ist im ganz normalen Alltag. Und das tut weh. Hier steht auch im Chat, das gilt übrigens für alle Bereiche im Leben. Ja, tut es. Spart euch eure Vorvorurteilung von Dingen. Nur weil es nicht euer Kaffee ist, müsst ihr ihn ja nicht trinken.
Ja, aber ich muss ja auch noch mal kurz einlenken, aber es gibt natürlich Bereiche wie Kinderpornografie und all sowas, ne, Sex mit Tieren und so eine Terne, ne? Da sprechen wir über eine ganz
Ja.
andere Sparte, ne? Also da muss man
Ja,
noch mal
da reden wir dann aber von diesen Räumen. Diese Menschen brauchen einen Raum zum Reden, wo man sowas auch ja in sicheren Rahmen drüber sprechen
genau,
kann,
man kann darüber
um
genau.
es drüber sprechen, um es nicht irgendwie auszuleben oder in irgendeiner Weise übergriffig zu werden oder gar andere Straftaten zu begehen. Aber ich bin jetzt wirklich, darum habe ich die Kurve zum Cuckolding gezogen, bin bewusst wieder von den extremen Tabus und illegalen Bereichen zurück zum Cuckolding, weil das geht ja wirklich. Cuckolding ist für mich hier gerade so ein richtig schönes Musterbeispiel für etwas so Missverstandenes und Verurteiltes, aber da ist nichts dran, dass man irgendwie, wo man sagt, hey, das ist jetzt irgendwie bäh oder wild oder pff, ein bisschen Cuckolding schadet niemand. Ein bisschen Bi schadet nie, ne?
Na, jetzt kommen wir aber auch, du und ich ja auch aus einer sehr, sehr liberalen sexuellen Ecke, würde ich mal sagen, oder sehr experimentärfreudigen Ecke. Also für viele ist ja schon der Gedanke von offener Beziehung oder Polybeziehung oder ist ja schon sehr viel. Oder zum Beispiel von frivolem Ausgehen oder all solche Sachen, ne? Also das ist, wenn man in dieser sexuellen Bubble unterwegs ist und da sehr, sehr aktiv unterwegs ist, dann hat man dazu auch eine andere Ansicht, ne? Aber man kann ja immer
Ich weiß nicht, wovon du
sehen.
sprichst. Ich habe nur Sex mit Licht aus.
Aber das wäre ja zum Beispiel auch etwas, das für Menschen, die nur Sex mit Licht aus haben, ist dann Sex mit Licht an schon ein riesiger Schritt. Das ist ja ein Wahnsinnsschritt dann, ne? Und das darf man auch gar nicht mal so ins Lächerliche ziehen, weil es ja viele Menschen gibt, die aus den unterschiedlichsten Beweggründen einfach tatsächlich solche Dinge als riesen, wie gesagt, riesen Ding halt für sich halt ansehen, weil sie damit einfach eine Problematik haben, ne? Also es gibt alles, was, also es gibt halt einfach alles. Es gibt alle Richtungen, alle Einstellungen und es gilt einfach wirklich miteinander im Verständnis und Mitgefühl zu bleiben und einfach erstmal verstehen wollen, warum, wieso, weshalb jemand so ist, wie er ist, so denkt, wie er ist oder warum er so handelt, wie er ist oder nicht so handelt oder es noch nicht ausprobiert hat, ne? Einfach das Warum dahinter immer zu verstehen. Also das ist so mein größtes Ziel immer, wenn ich Menschen begegne, ne? Nicht denen meine Meinung aufdrücken und sagen, boah, ich bin aber so frei und ich vögel jetzt nackt, gehe auf der Straße nackt und vögel jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Warum machst du das selber nicht? Sondern wirklich den Respekt zu haben, dass andere Menschen einfach eine ganz andere kulturelle, gesellschaftliche, soziale Einstellung zu Dingen haben, ne? So. Und das gilt halt wirklich in allen Bereichen. Wir dürfen einfach viel mehr Verständnis füreinander haben und auch und verstehen wollen. Ne? Also so dieses einander verstehen wollen. Ne? Und nicht
Ja.
nur meine Meinung ist das Beste, my way, the highway, ja. So, sondern einfach verstehen wollen, warum jemand das anders macht.
Und du musst es nicht nachmachen. Es
Genau.
verlangt niemand von dir, dass du es nachmachst.
Genau.
Zeig einfach ein bisschen. Hier steht übrigens im Chat, liebe Jess. Oh, habe ich schon gesagt, ich liebe die Jess.
Oh, vielen Dank. Danke, danke, danke.
Dieses kleine bisschen Verständnis kann nicht zu viel verlangt sein. Und man muss nicht alles nachmachen, beziehungsweise gibt es natürlich Bereiche, die dann therapeutische Hilfe benötigen. Aber dieses fehlende Verständnis für andere Menschen, dieses sich so verschlossen geben, verschließt ja andere. Wenn ich mich vor den Themen anderer Menschen verschließe, dann sperre ich nicht diese Themen von mir aus, sondern zwinge auch die anderen Menschen, sich selbst einzusperren. Und weil wir vorhin über dieses Thema Licht aus, Licht an, das ist schon ein Riesenschritt. Liebe Leute, Jess macht da keinen Witz. Das ist wirklich so. Es gibt Menschen da draußen, für die ist das Einschalten von Licht beim Sex eine Überwindung, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist, Wie wenn euch jemand sagen würde, hey, probiert mal Cuckolding. Ist für die einfach nur Einschalten vom Licht. Und das geht teilweise so weit, ich hatte jetzt eben in Berlin das Erlebnis, ich war komplett sprachlos, als der Satz fiel, mir hat noch nie jemand beim Sex in die Augen gesehen. Und ich ihm, also ich habe beim Sex noch nie die Augen gemacht und mir hat jemand in die Augen gesehen, noch nie. Leute, Blickkontakt beim Sex, das, ihr werdet euch gerade denken, was? Wie geht das aber? Das gibt's und das ist sicher nicht auf dem Mist dieser Dame gewachsen, sondern das wurde ihr halt genauso auferlegt, ob sie es wollte oder nicht. Sie hat es nicht anders erlebt. Hier zum Beispiel schreibt jemand im Chat, für mich ist das Ausschalten von Licht eine Überwindung. Ja, das ist...
Ja, jeder hat da so seine Sachen, ne?
Ja. Also. Und diese Sachen entstehen aber im Regelfall nicht in einem selbst, sondern im Außen, weil jemand da einen Riesenmurks gemacht hat. Unverständlich und also ohne Verständnis und wie der Dampfhammer sein Ding durchgezogen hat. Wie du gerade gesagt hast, my way or a highway. Und beim Sex darf man kein Dampfhammer sein. Beim Sex sollte man flexibel sein. Boah, jetzt werde ich konfuzianisch, flexibel wie ein Fluss oder der Wind.
Flexibel wie der Fluss oder ein Wind, ja. Ja, und dann wie ein Dampfhammer.
Ja, den Dampfhammer, den darf man dann rausholen, wenn es heißt, fick mich härter, tiefer.
Genau, schneller.
Wieso,
ja.
Wieso hast du jetzt beim Dampfhammer so ein Grinsen im Gesicht?
Nee, gar nicht. Also, weil es mir einfach nur so eingefallen ist gerade. Und das machen wir dann nach der ersten oder zweiten oder dritten Session, wenn dann alles miteinander abgeklärt ist. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Da bin ich ja auch sehr Advokatin für Kommunikation ist King und Queen, ja. Und das gilt auch in allen Bereichen.
Also und Kommunikation ist keine Einbahnstraße.
Nee, genau. Das ist auch ein sehr guter Spruch. Und sowohl nonverbale als verbale Kommunikation ist gut.
Ja, und achtet drauf, was die Körper kommunizieren, denn manchmal sagt der Körper schon längst Stopp oder sagt etwas ganz anderes als die Stimme und dann sollte man vielleicht mal kurz überlegen, in welche Richtung das wirklich gehen soll. Gut, Jess, wir plaudern jetzt schon eine gute Stunde. Jetzt frage ich dich, hast du zum Thema Cuckolding noch etwas, das du den Leuten da draußen gerne so vielleicht als möglichen Einstiegsrat geben möchtest oder falls jemand noch struggelt und nicht genau weiß, wie, wo, was?
Also ganz, ganz wichtig, falls das noch nicht rausgekommen ist jetzt hiermit, ist halt wirklich, also dass diese Form des sexuellen Spiels einfach wirklich ein sehr hohes Maß an Vertrauen und Kommunikation und wirklich emotionale Offenheit halt auch Reife auch bedarf, ne? Also das ist nicht für Beziehungen, wo die irgendwie auf einem wackeligen Fundament stehen und jetzt einfach denken, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen spicy, wir bringen jetzt mal ein bisschen Spice mit rein und holen jetzt nochmal irgendwie einen anderen Menschen rein und probieren das aus. Ja, also ihr müsst da schon wirklich sehr, sehr verbunden miteinander sein und auch wirklich auch individuell eure Grenzen klar benennen können und die auch also wahren können, sowohl die eigenen als auch gegenseitig, ja, als auch die des anderen Menschen. Ja, also das ist etwas, was ich hier nochmal wirklich unterstreichen soll. Das ist nichts wirklich, was ihr einfach mal aus der Hüfte raus probieren könnt. Macht euch bewusst und redet miteinander, dass da wirklich auch Eifersucht ein Riesenspiel, also ein Riesen, also wie sagt man, ein Riesenpart ist, Eifersucht und Unsicherheit, ne, kommen kann. Und dann, ja, wenn ihr das dann alles getan habt und euch da sicher seid und wirklich euch da das grüne Licht geben könnt, dann let's go. Bisschen Cuckolding dann. Ja.
Sehr, sehr schön zusammengefasst, finde ich. Ja. Und das ist ja für ganz viele sexuelle Spiele so ein Faktor, wo ich sage, ich höre immer wieder, wie Paare sagen, ja, wir sind in diesen oder jenen Kurs gegangen, wir haben dieses oder das getan, um unser Sexleben aufzupeppen. Und das kann sehr, sehr gut gehen. Nur Jess hat gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn man auf stabilem Fundament steht, als Rettung einer Beziehung zu sagen, hey, wir machen jetzt, keine Ahnung, Bondage-BDSM-Kurs oder sowas, ey, das kann sowas von fucking Eigentor werden. Und dann verliert ihr euch erst recht, weil einer von beiden kippt dann vielleicht in die BDSM-Szene und für den anderen ist das gar nicht und ihr seid ohnehin schon auf wackeligem Fundament. Naja, dann wird die eine Person sagen, gut, ich habe was Neues für mich entdeckt, bye. Ja? Also, wenn eure Beziehung kriselt und ihr merkt, hey, da ist irgendwo die Stabilität weg, dann findet erst wieder ein stabiles Fundament. Am besten eine Paartherapie oder ihr findet zusammen einen Weg ohne externe Hilfe, wobei es ist keine Schande drin, externe Hilfe anzunehmen. Auch paarbegleitend. Es muss nicht immer gleich ein Problem vorhanden sein. Man kann wirklich beziehungsbegleitend sagen, okay, wir brauchen halt ab und zu mal jemanden, der als Mediator uns bei Gesprächen hilft, weil wir reden aneinander vorbei. Das passiert in den besten Beziehungen. Kurz vor der Aufnahme, die hier gestartet ist, hatten Verena und ich noch einen Clinch, wo wir wirklich komplett aneinander vorbeigeredet haben hier im Chat. Weil einfach Kommunikation ist lebenslange Arbeit und wie schon gesagt, keine Einbahnstraße und das kann aneinander vorbeigehen.
Sehr gut gesagt. Ja, also wie gesagt, Kuckolding kann wirklich so eine erfüllende Möglichkeit sein für viele, also diese Machtdynamik und diese Fantasie auszuleben, aber auch für andere wirklich emotional belastend, ne? So.
Ja, und wenn ihr ohnehin schon belastet seid, da noch was Belastendes reinbringen, ich meine, das ist ein Pulverfass, also da tut ihr euch selbst nicht Gutes. Gut. Liebe Jess, wo finden dich die Menschen?
Wo finden sich die Menschen?
Ja, also mal digital, was sind deine Channels?
Also meine Channels sind, also ihr findet mich unter Sexualtherapeutin Jess Kugler und also unter meinem Namen generell. Jess Kugler findet ihr mich auf den unterschiedlichsten Plattformen, ja, aber speziell für Instagram ist es Sexualtherapeutin Jess
Also,
Kugler.
meint Joy Club, Jess Kugler.
Und dann findet ihr mich auch jetzt, also wenn ihr Face-to-Face kommen wollt oder euch mal eine Paarsitzung oder eine Einzelsitzung buchen möchtet, dann findet ihr mich in Köln-Ehrenfeld in meiner Praxis oder halt in Troisdorf, der Friedrich-Wilhelms-Hütte im Gesundheitszentrum. Ja, aber da, ja, auf Instagram könnt ihr mit mir in Kontakt kommen oder halt auch über meine Webseite jesskugler.com.
Und ich kann euch ein Face-to-Face mit Jess nicht nur nahelegen, weil sie eine absolut hinreißend schöne Frau ist, sondern weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, in vielen Aspekten des Lebens, dass ein Face-to-Face einfach so viel wertvoller ist als schriftliche Kommunikation oder auch sogar digitale, weil einfach im persönlichen Gespräch so viel mehr auch subtile Emotionen mitkommen, Tonfall, Mimik, Gestik, da passiert einfach viel, was das Gespräch bereichern kann und auch helfen kann, Wahrnehmungen zu schärfen. Just saying. Also besucht Jess, ihr werdet es in keinerlei Hinsicht bereuen.
Vielen Dank.
Gut, liebe Jess, ich habe so das Gefühl, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir dich hier im Podcast hören. Next topic dogging.
Nein, nee. Da bin ich raus. Diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht.
Nee, aber wir finden sicher wieder ein Thema, wo wir uns super austauschen können. Ich bin auf jeden Fall immer froh, wenn du da bist. Bedanke mich also bei dir fürs Hiersein.
Ja, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Also es war mal wieder ein innerliches Blumenpflücken. Ja. Und es macht immer sehr, sehr viel Spaß und es ist auch immer ja sehr, sehr bereichernd.
Ah, das ist schön. Das freut mich wirklich. Und ganz ehrlich ist, ich weiß, ich fange jetzt wieder an mit Ego-Streicheln, aber du hast es ja verdient.
Nee, da
Ich,
hören wir dann
ohne,
auf.
ich meine das jetzt gerade wirklich ernst. Ich sehe in dir so fast schon so eine leichte Prominenz aufgrund deiner Fachkompetenz. Dich hier als Podcast-Gast zu haben, ist für mich wirklich eine Ehre, dass du kommst, dass du immer Ja sagst und dass, als du sagtest, du fühlst dich nach den Interviews von mir immer so wohl und so gut und dass die Energy ist so geil. Hey, das ist dann für mich da läuft's bei mir wirklich, die warme Milch und der Honig von Kopf über runter. Also das ist wirklich herrlich. Und weil ich halt große Achtung vor dir habe und eben nicht nur vor dir als Therapeutin, sondern du weißt ja, wie wir beide viben. Und das macht's für mich einfach sehr wichtig, dir auch hier ein schönes Erlebnis zu bieten, wenn du schon da bist. Da will ich ja, dass du dich gut aufgehoben fühlst. Entsprechend dem, was du verdienst.
Oh, ich könnte es jetzt nicht sehen, aber ich verneige mich gerade vor Sinan hier. Für diese jetzt zum Abschluss nochmal sehr positive Dusche. Also wie gesagt, also ihr merkt schon, ne? Wir nehmen uns da nichts im positiven Duschen hin und her schieben. Deswegen machen wir diesen Podcast auch immer zusammen. So. Aber ja, vielen Dank.
Ist
Also es
schön.
war sehr schön.
Dann
Und es war auch
bedanke ich.
toll, die ganzen Fragen wieder reinzubekommen. Also das ist ein Format, ich genieße das sehr, also weil es sehr interaktiv ist und da wirklich sehr viel Leben reinkommt dadurch, ne? Wenn man da direkt so auch drauf eingehen kann, das ist sehr cool.
Und genau an bei
Dann.
diesen Leuten wollte ich mich als nächstes bedanken, meinen lieben Podcast-Clan-Mitgliedern, die heute auch wieder zahlreich erschienen sind und mit ihrem Beitrag von 5 € im Monat auch diesen Podcast unterstützen. Dankeschön. Ihr macht mir das Leben leichter und sorgt auch dafür, dass ich mich ein bisschen sorgenfreier auf Podcast-Folgen vorbereiten kann. All ihr anderen Menschen da draußen, falls ihr auch mal so live dabei sein wollt, mitchatten wollt, geht auf www.vikingtantra.com, legt euch einen Account an, loggt euch in diesen Account ein. Das ist wichtig, dieser Prozess, weil sonst wird das nicht freigegeben. Ich weiß nicht warum. Wix ist eine komische Seite. Und im eingeloggten Account könnt ihr dann den Podcast-Clan buchen. Um 5 € im Monat seid ihr dann jedes Mal eingeladen. Ihr müsst nicht jedes Mal dabei sein. Sonntags, 20 Uhr, ist hier die Aufnahme. Wir haben immer Spaß vorher und nachher. Also selbst wenn es schwere Themen sind, da wird dann auch schon mal ein bisschen miteinander die Sorgen gedrückt und umarmt und verbal quasi gekuschelt. Und ich mag das. Der Austausch hier ist jedes Mal herrlich. Danke an euch. Danke fürs Zuhören. Bewertet diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, mit 5 Sternen, 5 Blümchen, 5 was auch immer. Und empfehlt uns weiter. Empfehlt uns an eure Oma, aber warnt sie vor Dogging. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen da draußen Liebe, Leidenschaft und Sex.